Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns. Mein Name ist Jakob und ich bringe euch wie gewohnt jede Woche die spannendsten Gründer und Innovatoren aus Europa vors Mikrofon. In der heutigen Ausgabe geht es ums Fliegen und zwar ums Fliegen mit dem Flugtaxi, um dem Stau der Städte zu entkommen. Auch in Österreich gibt es mittlerweile ein Startup, das sich den elektrischen Senkrechtstartern widmet. Aber bevor es mit dem Interview losgeht, gibt es noch eine kurze Botschaft unseres Werbepartners. Talent Garden ist der Ort für alle Explorer und Innovators und hat sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu sein. Im großen Talent Garden Stil ist der Coworking Campus ein flexibler Arbeitsbereich für Freelancer, Startups und Innovationslabore von Unternehmen mit einer Kapazität von über 500 Arbeitsplätzen. Schau auf www.talentgarden.com vorbei und hol dir dein flexibles und individuelles Angebot. Ja, ich bin kürzlich auf Sie gestoßen. FlyNow Aviation war ja bis dato etwas unter dem Radar unterwegs, aber wie es scheint, mitten in Salzburg entsteht ein Startup, das ein Flugtaxi auf den Markt bringen will. Können Sie uns mal ganz kurz zusammenfassen, was ist FlyNow Aviation genau?
Ja, also FlyNow Aviation ist ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und der Produktion von manntragenden Drohnen beschäftigt. Die Bezeichnung Flugtaxi ist ein bisschen irreführend, weil man sich darunter eher ein fliegendes Auto vorstellt. Das ist so in der Form nicht ganz richtig, weil uns wir da mehr an Fluggeräten orientieren als an Autos mit Flügeln. Das heißt, die Gedankenwelt, aus der wir entwickeln, ist der Luftfahrt deutlich näher, zumindest also was das Aussehen betrifft, als der Automobilindustrie.
Das stimmt. Auch ich fühle mich eher an Hubschrauber erinnert, wenn ich die verschiedenen Bilder dieser sogenannten Flugtaxis mir anschaue. Und auch bei FlyNow Aviation ist es so, da geht es um eine Ein-Mann-Kabine, die von Propellern getragen wird. Ich persönlich bin noch nie mit so einem Ding geflogen, Sie wahrscheinlich schon. Können Sie uns mal beschreiben, wie fühlt sich das an, wie funktioniert das in der Praxis?
Also Hubschrauberfliegen ist so das Beeindruckendste, wenn man da verschiedene Fluggeräte miteinander vergleicht. Also ich habe in meiner Jugend als 19-Jähriger begonnen mit Drachenfliegen und habe mich dann vom Drachenfliegen über Motorflug dann bis zu Hubschrauber entwickelt. Und Hubschrauber haben eben den ganz großen Vorteil, senkrecht starten und landen zu können. Und damit bieten sie eine Lösung, speziell auch in der urbanen Anwendung. Da muss man sich jetzt nicht unbedingt Städte, die man da hier in Mitteleuropa kennt, vorstellen, egal ob das jetzt Wien oder München oder auch größere Städte wie Berlin sind, sondern eher die wirklichen Megacities, wie man sie hauptsächlich in Asien, aber auch eben in Südamerika findet, wo Leute wirklich über viele Stunden täglich im Stau stehen. Das führt dann natürlich auch zu ganz großen volkswirtschaftlichen Schäden und dementsprechend haben die Regierungen dort auch durchaus Interesse, sich dem Thema 3D-Mobilität aus einer ganz anderen Motivation heraus zu nähern, als das jetzt zum Beispiel hier jetzt in Wien ist. Ne? Ich meine, wenn man in Wien einmal eine halbe Stunde auf der Südosttangente im Stau steht, dann empfindet man das schon als dort äußerst lästig. Wenn man aber jetzt in einer Stadt wie Peking oder Shenzhen oder Shanghai mal über Stunden in einem Stau steht, obwohl da 10 oder 12 Spuren nebeneinander sind und sich keinen einzigen Zentimeter bewegt, dann kann man sich vorstellen, wie nicht nur unangenehm das für den Betroffenen ist, sondern welch großen volkswirtschaftlichen Schaden das auch mit sich bringt. Und das ist auch ein bisschen so die Entstehungsgeschichte von FlyNow Aviation. Drei von uns 4 Gründern haben unter anderem eben auch in China gearbeitet und haben dort vor Ort miterlebt, wie es ist, nicht nur im Stau zu stehen, sondern auch, was es bedeutet, mit Ressourcen sinnvoll umzugehen.
Das hört sich tatsächlich danach an, als wenn Sie planen, einen Autoersatz da zu schaffen. Und man liest ja immer wieder über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von eVTOLs. Da gibt es touristische Einsatzzwecke, zum Beispiel um wie mit einem Hubschrauber eine Skyline von oben betrachten zu können. Es gibt ein Einsatzgebiet als Taxiersatz, um schnell aus dem Stadtinneren zum Flughafen zu kommen. Manchmal wird sogar vom Schienenersatzverkehr für schlechter angebundene Städte gesprochen. Was denken Sie, wo wird sich dieses Flugtaxi, um dieses Wort nochmal zu bemühen, aber wo wird sich es als erstes durchsetzen?
Ja, also die ganzen Verwendungsmöglichkeiten, die Sie gerade aufgeführt haben, die gibt es natürlich. Die beziehen sich allerdings aber eher alle auf einen Premium-Ansatz. Und die meisten unserer Mitbewerber haben genau das auch zum Ziel, also ein Angebot als Premium-Ersatz für genau solche Anwendungsfälle zu haben. Bei uns ist die Motivation aber ganz andere und ich muss da vielleicht ein bisschen dazu ausholen. Also ich war in China für einen großen Automobilhersteller tätig und war da verantwortlich für Fahrzeugarchitekturen für Batterie- und Brennstoffzellenfahrzeuge. Und die Chinesen denken eben in sehr großen Größenordnungen. Und wenn man dann eben über Millionen von Fahrzeuge nachdenkt, die es dann eben auf Basis dieser Plattform geben wird, dann stellt sich die Frage, wo kommen die Ressourcen zum Bau dieser Fahrzeuge her? Und jetzt muss man wissen, im Jahr 2010 gab es weltweit ungefähr 1 Milliarde PKWs. Also nur PKWs, ohne LKW und Busse. Und 2020, letztes Jahr, gab es dann schon 1,5 Milliarden PKWs. Also die Fahrzeugpopulation ist weltweit in den letzten 10 Jahren um 500 Millionen gewachsen, also 50 Millionen pro Jahr. Und aufgrund der CO2-Reduktionsmaßnahmen, die also da die Autoindustrie jetzt dann erfüllen musste und in Zukunft auch noch erfüllen muss, also es wird ja gerade diskutiert, wann der letzte Verbrennungsmotor jetzt dann gebaut und verkauft werden darf, ob das jetzt dann 2035 oder 2040 oder erst 2050 ist, ist eigentlich eher gar nicht so wichtig. Aber Tatsache ist, dass die jetzt zusätzlich kommenden Fahrzeuge zu immer größeren Teilen Plug-in-Hybride oder eben reine Elektrofahrzeuge sein werden, die sogar noch zwischen 300 und 500 Kilogramm schwerer sind als die konventionellen Fahrzeuge. Also wir reden da jetzt im Prinzip dann schon fast von einem durchschnittlichen Fahrzeuggewicht von 2 Tonnen. Das andere Thema ist, dass weltweit über die letzten Jahrzehnte die durchschnittliche Fahrzeugbelegung bei circa 1,1 bis 1,3 Personen liegt. Das ist ein bisschen länder- und kontinentspezifisch. Aber, und das leuchtet wahrscheinlich dann auch jedem ein, 2 Tonnen an Material, und da reden wir also nicht nur jetzt über relativ günstigen Stahl, wobei der ja auch jetzt dann zunehmend teurer werden wird, sondern auch ganz viele Materialien aus seltenen Erden, Kunststoffe und so weiter, um eben da Personen zu transportieren. Und das ist aus unserer Sicht wahrscheinlich gar nicht machbar. Also der Planet Erde, der trägt das gar nicht. Also die Materialien, die man dafür braucht, die gibt's nicht, beziehungsweise das ist auch etwas, was mich also sehr beeindruckt hat und was ich da so aus meiner China-Zeit mitgenommen habe, ist, der Präsident Xi, der hat 2017 im Volkskongress damals gesagt, okay, wir haben jetzt die letzten 15 Jahre 300 Millionen Chinesen aus prekären Wohnverhältnissen in vernünftige Wohnverhältnisse gebracht. Jetzt haben wir noch einmal 300 Millionen, das machen wir jetzt die nächsten 15 Jahre und da bauen wir jetzt noch einmal 200 Städte von der Größe Wiens. Das muss man sich mal vorstellen, 200 Städte der Größe Wiens in 15 Jahren zu bauen, das ist ein gigantischer Aufwand, der aber auch eben eine gigantische Menge an Ressourcen braucht, was aber dann bedeutet, dass die Automobilindustrie mit der Bauindustrie ganz massiv um das Thema Stahl zum Beispiel konkurriert. Und wie gesagt, also die chinesische Regierung, die ist da sehr schlau, die geht da auf der einen sehr, sehr intelligent, aber auf der anderen Seite auch sehr pragmatisch vor und sagt, okay, wo habe ich den größten Bang for the Buck? Also wo setze ich Ressourcen am sinnvollsten ein? Was mache ich da damit? Oberstes Ziel ist eben wirklich, die Leute in Wohnungen mit fließendem Wasser, Strom und Kanalisation zu bringen. Das tun die jetzt dann auch. Und dann überlegen sie sich, und wie können wir diese Leute dann eben auch transportieren? Und da spielen Autos natürlich zum Teil eine gewisse Rolle, aber diese neuen Städte, die da geplant und gebaut werden in China, die denken natürlich auch über 3D-Mobilität nach. Und zwar nicht, um da irgendeinen Premium-Anspruch von einigen wenigen zu erfüllen, sondern das wirklich als Massenverkehrsmittel einzusetzen. weil, wenn man so eine Drohne richtig macht, ungefähr nur ein Achtel bis ein Zehntel des Ressourcenbedarfs benötigt, um einen Personenkilometer darzustellen im Vergleich zum Auto. Und jetzt stelle man sich vor, also ich habe ein 2,2 Tonnen Auto, sitzt jetzt 1,3 Personen im Schnitt drinnen, oder ich habe eine Drohne mit 210 Kilo Leergewicht, also ein Zehntel circa, und kann auch eine Person damit transportieren. Das ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil, dass natürlich auch der ganze Infrastrukturbedarf bei bodengebundenem Verkehr deutlich höher ist. Dafür brauche ich Straßen, Brücken, Tunnel. Das fällt also jetzt für 3D-Mobilität alles weg. Und dementsprechend ist auch der Ressourcenbedarf für die Infrastruktur ein viel geringerer. Der bewegt sich eher bei einem Hundertstel bis zu einem Tausendstel dessen, was ich für 2D-gebundene Infrastruktur brauche. Also da schließe ich übrigens die Eisenbahn mit ein. Und das ist der Grund, warum wir uns eben mit manntragenden Drohnen beschäftigen. Also es geht wirklich darum, nicht jetzt da für 1% der Bevölkerung da ein Spielzeug zu generieren, sondern wirklich eine Win-Win-Situation für die Gesellschaft in Summe zu machen. Das hat natürlich auch den großen Vorteil, dass Staaten, die ja in der Regel für die Versorgung mit den Ressourcen zuständig sind, also die sich darum kümmern, natürlich für die gleiche Transportkapazität weniger Ressourcen den Unternehmen dann auch zur Verfügung stellen müssen. Ja, speziell Europa ist ja ein Kontinent, der Ressourcen importieren muss, sowohl was Erze betrifft oder Bauxit für Aluminium oder was auch immer, als auch natürlich dann die Rohstoffe für die Energieerzeugung, Erdgas, Erdöl und so weiter. Das heißt also, speziell wir hier in Europa sollten tunlichst darauf achten, mit so wenig an Ressourcen und Energie die notwendige Verkehrsleistung darstellen zu müssen. Da ist noch ein wichtiger Punkt. Also es gibt so einen Daumenwert, der da besagt, wenn es in Europa 2% Wirtschaftswachstum gibt, dann ist das Verkehrswachstum circa 1%. In den USA ist es sogar so, 2% Wirtschaftswachstum heißt 2% Verkehrswachstum. Und das bedeutet automatisch, dass man eben den Verbrauch und damit aber dann eben auch die CO2-Maßnahmen um ungefähr genau den gleichen Betrag reduzieren muss, um eben auf dem Status quo zu bleiben, auf dem er war. Damit sind wir aber noch weit von den Zielen entfernt, den sich die Politik ja vorgenommen hat, zu erreichen. Und dazu bedarf es eines Systemwechsels. Und wir sehen eben in dieser 3D-Mobilität ein sehr vernünftiges und ein sehr effizientes Vehikel, um dieses Ziel zu erreichen.
Das hört sich in meinen Ohren ja jetzt danach an, dass Sie diese Fluggeräte nicht für die europäischen Städte von heute bauen, sondern eher für die asiatischen Städte von morgen. Liege ich da richtig oder soll es überall einsetzbar sein?
Also grundsätzlich ist es so, dass es wahrscheinlich einfach aufgrund des deutlich höheren Leidensdruckes, der in asiatischen oder südamerikanischen Städten jetzt vorherrscht, dazu kommt, dass solche Mobilitätskonzepte eher dort am Anfang Anwendung finden. Was wir aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten feststellen, ist, dass man also auch durchaus hier in Europa mehr und mehr beginnt, das Problem zu begreifen und zu sehen, dass es für 3D-Mobilität zumindest in den größeren europäischen Metropolen auch durchaus auch jetzt schon einen Bedarf gibt. Paris zum Beispiel, die haben sich also da selber zum Ziel gesetzt, also die Stadt Paris hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 10.000 von diesen Drohnen einzusetzen, weil man dadurch deutlich mehr an Fahrzeugen am Boden substituieren kann. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, es müssen nicht alle dann fliegen. Also natürlich wird die Drohne jetzt weder Autos noch U-Bahnen, Straßenbahnen, S-Bahnen ablösen, ja, also genauso wenig wie die Zeitung das Radio oder der Fernseher das Radio abgelöst hat. Sonst würden wir jetzt ja hier in dem Podcast ja gar nicht sprechen. Ja. Und genauso wird es also da im Verkehr auch sein. Allerdings, wenn man weiß, dass eine Straße auf eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen pro Stunde ausgelegt wurde, dann funktioniert das sehr gut. Der Verkehr fließt, bis circa 5-10% zusätzliche Autos, also über das, was die Straße ursprünglich ausgelegt wurde, befahren wird. Dann plötzlich beginnt es zu stauen. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich diese 5-10% an Verkehr am Boden durch 3D-Mobilität substituieren kann, dann fließt auch am Boden wieder der Verkehr ohne Stau. Das heißt also, auch die Leute, die nach wie vor mit dem Auto dann unterwegs sind, profitieren von denen, die eben dann in der dritten Dimension unterwegs sind.
Also eher eine Ergänzung zum klassischen Verkehr, den wir kennen, und kein Ersatz dafür. Jetzt gibt es ja rund um dieses Thema ja ganz, ganz viele Fragen, die Leute da draußen interessieren. Und, ich frage mich einfach mal durch. Sie haben es vorher auch schon gesagt, Sie wollen da jetzt kein, unter Anführungszeichen, Spielzeug für die oberen 10.000 schaffen, sondern wirklich ein leistbares Verkehrsmittel. Wie viel wird denn so ein Flug kosten? Und vielleicht auch die wichtigere Frage, wird man sich das selber kaufen oder ist das dann Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes, das ich mit meiner Jahreskarte möglicherweise sogar benutzen kann?
Also im ersten Schritt haben wir Business-to-Business im Fokus. Ich meine, wir wollen nicht ausschließen, dass es später dann einmal wirklich eben für Endkunden diese Drohne auch zu erwerben gibt und zu betreiben gibt. Allerdings ist es so, dass es eben, wie Sie ganz richtig sagen, anfangs viel mehr Sinn macht, solche Drohnen in Flotten einzusetzen. Das können entweder Kommunen sein, das können aber auch große Unternehmen sein, die mehrere Standorte in einer Stadt haben und genauso darunter leiden, dass also der bodengebundene Busverkehr, den die in der Regel einsetzen, weil er genauso im Stau steht und die Leute halt dann trotzdem natürlich Geld kosten, aber wenn sie im Stau im Bus sitzen, dann bringt es natürlich dem Unternehmen wenig bis nichts. Das können aber auch Hotels sein, das können Krankenhäuser sein, die also ihre Patienten Flughafen oder Bahnhof da zum Krankenhaus fliegen. Das können natürlich auch Taxibetreiber sein. Also da gibt es ganz viele verschiedene Optionen oder Möglichkeiten für unterschiedlichste Anwendungsfälle. Hängt natürlich immer ein bisschen auch von der Stadt ab oder eben von dem Land, in dem das Ganze da betrieben werden soll. Aber ja, das Ziel ist es, eben das für die breite Masse zugänglich zu machen und den Preis für so einen Flug auf ein Niveau zu bringen, der sich irgendwo zwischen den Kosten eines Kurzstreckentickets im öffentlichen Verkehr und einer Taxifahrt bewegt.
Okay, also da reden wir tatsächlich von einigen wenigen Euro.
Richtig.
Ja, diese Zukunft wünsche ich mir auch. Eine weitere wichtige Frage, die sich stellt, ist, wir sprechen ja hier von Senkrechtstartern. Wo werden die starten und landen? Also die werden ja vermutlich nicht einfach am Gehsteig zu landen kommen oder auch nicht im nächsten Park, sondern da wird es ja wahrscheinlich mehr oder weniger so kleine Mini-Flughäfen geben müssen, wo die Passagiere dann das Onboarding machen.
Genau. Also das ist genau der Grund auch, warum wir am Anfang sagen, es wird eher Business-to-Business sein, wo dann eben auf den Dächern der Gebäude von diesen Firmen, Gemeinden oder Städten oder was auch immer eben dann solche Start- und Landeplätze eingerichtet werden. Das hängt natürlich auch wieder ganz stark ab, wie groß diese Drohne ist. Das ist auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir beginnen jetzt einmal mit einer einsitzigen Drohne. Wir arbeiten an einer Drohnenfamilie, die also neben der Personen auch eine Cargo-Variante beinhaltet, beziehungsweise auch eine zweisitzige Variante beinhaltet. Warum wir uns jetzt am Anfang auf die Cargo und auf diese einsitzige Variante konzentrieren, ist eigentlich ganz einfach. Die ersten Kunden werden sogenannte Innovators und Early Adopters sein. Also man unterscheidet ja sozusagen da verschiedene Gruppen in der Bevölkerung. Und die Innovators und Early Adopters, das sind eben die mit der höchsten Affinität neuen Dingen gegenüber. Die machen in vielen Ländern so um die 15-20% der Bevölkerung aus. Und davon sagen wir, nehmen wir 10%. Also 1,5-2% der gesamten Bevölkerung werden am Anfang die Kunden sein. Wir wissen, dass es da am Anfang viel Skepsis geben wird. Einfach, weil man noch nicht genau weiß, wie funktioniert das und wie verhält sich das und überhaupt, bis die Leute dann eben sehen und lernen, okay, das ist jetzt also auch was für mich, das ist eigentlich ziemlich einfach, so einen Flug zu buchen über App und die Flüge, die sind da relativ unspektakulär, mit Ausnahme, dass man natürlich da einen Wahnsinnsausblick hat, wenn man in circa 150 Meter eben da über die Stadt fliegt.
Mhm. Sie kennen ja Ihre Branche sicher besser als ich. Auch unsere Leser und Hörer haben Lilium, Volocopter, Joby Aviation sicher schon mal gehört. Und das sind ja Unternehmen mit Fundings von hunderten Millionen Dollar, sogar mit Börsenplänen. Und Ihr Startup ist ja vergleichsweise klein und ganz frisch am Markt unterwegs. Wie denken Sie, wie werden Sie sich da gegen den Mitbewerb durchsetzen können, beziehungsweise wie unterscheiden Sie sich vom Mitbewerb?
Das ist ganz einfach eigentlich zu erklären. Also die ganzen Mitbewerber, die Sie da jetzt genannt haben, die zielen eben alle auf einen Premium-Markt. Ja, ich würde mal sagen, die sind, was dann den Preis von so einer Drohne betrifft, auf dem Niveau von Supersportwegen oder Fahrzeugen wie Rolls-Royce oder Bentley oder vielleicht auch Bugatti. Und wir haben vor, der Käfer, so ähnlich wie der Volkswagen-Käfer oder eben das Model T von Ford zu werden. Und das ist auch das, wo wir uns unterscheiden. Also wir zielen von Anfang an auf den breiten Markt der durchschnittlichen Bevölkerung. Ich meine, das Automobil wurde nicht erfolgreich, weil Mercedes oder Rolls-Royce so gute Autos gebaut haben. Das haben die mit Sicherheit, aber die waren viel zu teuer. Das Automobil wurde erfolgreich in den USA, weil eben Ford mit dem Model T und in Europa Volkswagen mit dem Käfer ein Auto geschaffen hat, das sich ein großer Teil der Bevölkerung leisten konnte. Und damit wurde dann ja auch der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa ja auch beschleunigt. Also der Käfer war nicht nur sozusagen ein Mittel zum Zweck des Wirtschaftswachstums, sondern hat ja auch durch das, dass es dieses Auto gegeben hat, aktiv zum Wirtschaftswachstum beigetragen. Also Verkehr und Wirtschaftswachstum hängen ja ganz eng miteinander zusammen. Und genauso sehen wir das hier bei diesen manntragenden Drohnen auch. Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Anwendungsfälle, deswegen gibt es auch ganz viele Automobilhersteller, die also da unterschiedlichste Anforderungen erfüllen, und genauso wird es in der 3D-Mobilität auch sein. Und wir zielen eben im Gegensatz zu eigentlich allen anderen auf einen Massenmarkt und nicht auf einen Premium-Markt.
Mhm. Sie haben es vorher auch schon angesprochen, Sie haben ja Ihre Mitgründer aus der Automobilbranche schon lange Jahre gekannt. Sie waren dann auch gemeinsam in China bei Great Wall Motors und sind dann zurückgekommen nach Österreich, nach Salzburg, um dieses neue Startup zu machen. Kommt die Inspiration ja tatsächlich aus China, aber warum haben Sie jetzt dann wieder den Standort Salzburg gewählt, beziehungsweise Europa? Geht es hier besser, oder hätte man das nicht auch in China machen können, wo ja ein riesiger Markt vor der Haustür ist?
Naja, Mitteleuropa, vor allem die Dachregion, hat speziell was Hightech betrifft und Maschinenbau und Luftfahrt betrifft, da einen sehr guten Ruf. Es gibt also hier zum einen gute Leute und zum anderen ist die EASA, also die europäische Luftfahrtbehörde, neben der amerikanischen, der FAA, was das Thema Drohnen betrifft, da sehr aktiv. Und als eines der Länder, die sich da ja an der EASA dran beteiligen, ist Österreich mit der Austro Control. Und die Austro Control, die hat da oder die trägt da sehr positiv zu dem Ganzen mit bei. Und das ist auch übrigens der Grund, warum wir hier in Österreich sitzen. Obwohl drei der vier Gründer deutsche Staatsbürger sind, haben wir uns eben da für Österreich entschieden. Die Austro Control ist als Behörde sehr offen dem Thema manntragende Drohnen gegenüber. Und wir haben von Anfang an mit der Austro Control da eben ein sehr gutes Verhältnis, sowohl was das Thema Zertifizierung betrifft, als auch was das Thema Entwicklung von manntragenden Drohnen generell betrifft. Und wir glauben, dass im Gegensatz zu vielen anderen Innovationen, die in Europa gemacht wurden und man dann in China produziert hat und die Amerikaner dann damit das Geld verdient haben, jetzt da hier in der 3D-Mobilität die Chance hätten, dass nicht nur die Innovation in Europa entsteht, sondern auch die Produktion und aber auch dann das Geldverdienen in Europa passiert. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, also wir Europäer sind ja oft so, dass wir da ein bisschen unter unser Licht unter den Scheffel stellen. Und das aus meiner oder auch aus unserer Sicht oder Wahrnehmung überhaupt nicht der Fall ist. Also ich beziehungsweise auch meine Kollegen kennen, glaube ich, relativ gut, wie es in den verschiedenen Kontinenten aussieht und was deren Stärken und Schwächen sind. Und die verstehen es halt oft einfach deutlich besser, ihre Stärken auch umzusetzen. Und das wollen wir eben jetzt da hier mit FlyNow Aviation in Europa versuchen.
Sie haben die Regulierungsbehörden gerade angesprochen. Wann wird es denn erstmals möglich sein, in Österreich, Deutschland, Mitteleuropa, dass eine FlyNow manntragende Drohne abhebt und in den regulären Betrieb geht?
Also wir sind jetzt gerade dabei, mit einem Flugmodell vor allem die Software zu validieren, die wir auch in-house entwickeln und wollen bis Ende dieses Jahres eben dann einen 1:1 Prototypen zum Fliegen bringen, dass es dann wirklich soweit ist, dass man mit einer Cargo respektive dann drauf mit einer Personenvariante kommerziell fliegen werden wahrscheinlich noch circa so 3 bis 4 Jahre vergehen.
Zum Abschluss noch die Frage, Sie haben ja ganz große Pläne. Die Mitbewerber, habe ich schon erwähnt, die haben hunderte Millionen Euro an Risikokapital aufgenommen. Ist das auch der Weg, den Ihr Startup gehen wird? Werden Sie sich davon großer Runde zu noch größerer Finanzierungsrunde hangeln müssen, bis dann am Ende wirklich so ein massentaugliches Drohnentaxi steht?
Also wir brauchen natürlich schon auch noch zusätzliche finanzielle Mittel. Allerdings ist es bei uns so, dass wir aufgrund unseres Konzeptes auch in der Entwicklung deutlich kostengünstiger unterwegs sind. Als das bei den Mitbewerbern der Fall ist, weil unser Konzept in Summe eben auch einfacher in der Herstellung und in der Umsetzung ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir eben dann kostengünstiger produzieren können und diese Drohnen dann auch einen geringeren Preis haben als diese Mitbewerber. Auch da wieder der Vergleich zum Automobil. Die Herstellkosten von einem Bugatti sind deutlich höher als wie von einem VW Golf. Das hat zum einen was über den Scale of Economy zu tun, das hat aber auch mit zum anderen etwas eben mit der Komplexität des Fahrzeuges zu tun. Und genauso ist es eben bei uns auch. Das heißt, das Geld, das wir brauchen, ist auch deutlich weniger als das, was die Konkurrenz braucht, um eine Person von A nach B zu transportieren. Und da sehen wir eben, wie gesagt, den ganz großen Unterschied. Wir wollen nicht den Fehler wiederholen, den die Automobilindustrie bei den Elektrofahrzeugen gemacht hat. Da hat man nämlich auch nur auf die Premium-Fahrzeuge geschielt. Und dementsprechend schließt man halt da nach wie vor 90% der potenziellen Kunden für Elektrofahrzeuge aus. Damit fehlt auch die gesellschaftspolitische Unterstützung, eine notwendige Ladeinfrastruktur aufzubauen, weil die Politik da zwar immer drüber redet, es tun zu wollen, es aber nicht macht, weil es ist nicht trauen, aus Angst davor, von all den Leuten nicht mehr gewählt zu werden, deren Steuergeld für den Aufbau einer Infrastruktur investiert wird, aber die selber nicht die finanziellen Mittel haben, sie dann so ein Auto zu kaufen. Und das ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht genau der springende Punkt, wo wir uns ganz definitiv von allen Mitbewerbern differenzieren. Wie gesagt, das Automobil wurde im 20. Jahrhundert nicht deswegen das Verkehrsmittel der Wahl, weil die teuren Hersteller so gute Autos gebaut hätten, sondern weil eben die Massenhersteller Fahrzeuge angeboten haben, die sie eben dann auch die breite Bevölkerung leisten konnte. Und das ist unser größter USP, den wir haben. Und ich hatte in meinem Studium einen Professor, der hat gesagt, es ist ganz einfach, einen Supersportwagen zu bauen und viel, viel aufwendiger und komplizierter, ein Fahrzeug für die breite Bevölkerung zu bauen. Ja, das hatte ich damals so als 22, 23 Student nicht so wichtig verstanden. Nach 30 Jahren Berufserfahrung kann ich sehr gut nachvollziehen, was er damit gemeint hatte, und er hatte auch vollkommen recht. Und das ist eben ja das Ziel, das wir uns da zum, also das ist das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben, mit der 3D-Mobilität wirklich eine Alternative zu bieten, die den Planeten in Summe voranbringt, weil man mit deutlich geringeren Ressourcen und deutlich geringerem Energieaufwand sowohl für das Vehikel als auch für die Infrastruktur die Personenkilometer darstellen können, die notwendig sind, um wirtschaftliches Wachstum auch in Zukunft zu garantieren und das aber auch zu deutlich besseren Konditionen für den Planeten Erde.
Das waren sehr gute Worte zum Abschluss. Vielen Dank, Herr Greil, für das Gespräch.
Ich danke.
Ja, das war Jürgen Greil, der CEO und Mitgründer des Salzburger Startups FlyNow Aviation, das, wie wir es gerade gehört haben, eine manntragende Flugdrohne für die breite Masse erarbeitet und damit in 3 bis 4 Jahren sogar fliegen will. Ja, das war's von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns bei Zebras and Unicorns mit einem spannenden Gast im Podcast melden. Bis dann und ciao.